Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
Hallo und herzlich willkommen. Wie kannst du deine Bank, deinen Steuerberater und deine Versicherungen für deine persönliche unternehmerische Freiheit nutzen? Herzlich willkommen in den nächsten Folgen unseres Wegebedarf-Podcasts für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Die hängt ja sehr oft von guten Partnern ab und ein zentraler Punkt dabei sind Banken, Steuerberater und Versicherungen, weil sie dir einfach den finanziellen Rahmen deiner persönlichen unternehmerischen Freiheit begleiten, ermöglichen, ruinieren, unterstützen oder du vielleicht einfach Synergien schaffen kannst, die dir nutzen. Deswegen habe ich die nächsten Folgen unseres Wegebedarfs-Podcasts zum Thema persönliche unternehmerische Freiheit einfach mal diesen drei, ich nenne sie mal Lieblingsthemen der meisten Unternehmer gewidmet. Und ich möchte dir in diesen nächsten Folgen aufzeigen, aus unterschiedlichen Sichtweisen, worauf du achten solltest, damit dir einfach die Kollegen aus Banken, Steuerberatung und Versicherungen deinen Zielen nützen und deiner persönlichen unternehmerischen Freiheit dienen. Und mit dieser Folge mag ich anfangen, einfach toll, dass du dir wieder die Zeit nimmst, wenn du dich darauf einlässt, einfach mal eine Dreiviertelstunde über das Thema Bank, Bankauswahl, den richtigen Partner finden, den richtigen Umgang finden, warum auch welche Bankengruppe. An Beispielen mag ich dir das aufzeigen und natürlich auch aufzeigen, worauf du im Bankgespräch achten musst und wie du für dich aus meiner Sicht, und du weißt ja, ich habe über 20 Jahre lang Unternehmensbetreuer in Genossenschaftsbanken begleitet dabei. Wir machen den Weg frei, auch nach dem Wohin zu fragen und dann auch weiterkommen, als man denkt, Lösungskonzeptionen zu finden, die dem Unternehmer nutzen, den Kunden nutzen, also deinen Nutzen nach vorne bringen. Und aus dieser Erfahrung raus habe ich natürlich logischerweise ein als Trainer und Coach und Wegbegleiter geprägtes Bild. Daran mag ich dich gerne beteiligen und dir die eine oder andere Story aufzeigen. Also toll, dass du wieder dabei bist und toll, dass du deine Zeit in deine Freiheit investierst und guckst, was du für dich aus dieser Folge rausholen kannst. Wenn du bis am Ende dran bleibst, wird es natürlich wieder drei praktische Nutzenideen für dich geben und dann steigen wir mal ein. Ich mag mal damit beginnen, einfach, mal generell über Banken zu sprechen. Da gibt es ja für meine Begriffe sehr unterschiedliche Arten, wie man Banken nutzen kann. Für ganz viele ist es so, dass man einfach seinen Zahlungsverkehr abwickelt und wenn man einen Kredit braucht, irgendwo fragt und wenn man eine Anlage machen will, dann fragt man auch irgendwo. Aber das halte ich für zu wenig. Das kannst du ja auch auf digitalem Weg ohne jeden Berater eigentlich auch online hinkriegen. Und wenn du dich schon auf Berater einlässt, was ich sehr gut finde, dann könntest du ja an deren Expertise, wenn du sie abforderst, massiv profitieren. Ich stelle zwar immer wieder fest, dass die meisten Bankberater eher bescheidene Leute sind und das nicht so weit in den Vordergrund rücken. Deswegen muss ich das mal als Externer tun. Ich glaube, dass es sehr viel nützt, wenn man von Menschen betreut wird, die zum 10, 20, 30 Jahre lang Unternehmer begleitet haben, durch Höhen und Tiefen mit den wildesten Ideen, die Ideen begleitet und zu Erfolg geführt oder auch von vornherein aussortiert haben, weil manchmal ist es auch witzlos, sich mit Dingen zu beschäftigen. Und wenn du diese Expertise für dich nutzt und das zwischen den Zeilen und du findest Leute, die wirklich für dich kämpfen. Wir haben eine der Folgen auch ein nettes Interview mit einem Kollegen, der 20 Jahre Firmenkundenberater war und der sehr viel Einblick da gibt, einer der nächsten Folgen. Dann hast du natürlich eine große Chance, dass dieses Know-how für dich arbeitet. Also wenn man eine Bank nutzt und ich nenne die immer gerne externer strategischer Partner, der oder externe Stabsstelle, der für dich in der Bank deine Interessen durchsetzt, dann hättest du es natürlich sehr gut getroffen. Und da müssen wir gleich mal gucken, wie wir da dran kommen. Also die eine erste Frage wäre, wie willst du eine Bank nutzen? Einfach nur für das operative Tagesgeschäft, Zahlungsverkehr, Kredit und Anlage oder wirklich als strategischen Partner, der dir dient? Und wenn du auf der Suche bist nach diesem strategischen Partner, den ich dir wirklich ans Herz legen würde, dann achte mal auf verschiedene Rechtsformen und Interessenslagen. Jetzt mag sich das vielleicht ein bisschen lästerlich anhören, aber wir sind ein Podcast und haben auch Meinungsfreiheit. Deswegen mag ich da mal meine ganz persönliche, sehr persönliche Meinung zur kundtun.
Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
Ich glaube, dass alleine schon die Wahl der Rechtsform einen großen Unterschied macht. Mal kurz gefasst, wenn du zu einer Bank gehst, die den Nachnamen AG hat, dann sage ich immer, AG steht für Anderleuts Geld vermehren und ich meine das wirklich nicht böse, sondern es ist einfach ehrlich. In der Satzung einer Aktiengesellschaft steht halt drin, dass der Zweck dieser Bank dazu dient, Erträge für die Aktionäre zu erwirtschaften. Also ohne das lange hin und her lamentieren zu wollen, ist völlig klar, dass man als Kunde, ehrlich, steht ja in der Satzung, nur dazu gebraucht wird, das Geld aus dem eigenen Portemonnaie in die Ertragslage der Aktionäre zu verwandeln. Und natürlich werden sie so viel Nutzen stiften, aber auch keinen Deut mehr, dass das passiert, dass dein Geld als Ertrag den Aktionären zufließt. Und natürlich, wie gesagt, werden sie Nutzen dazu stiften, aber minimals so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Wenn du andere Rechtsformen hast, nehmen wir die regionale Sparkasse oder ich sag's mal ganz bewusst meine Lieblingsrechtsform, die EG. Während AG für Anderleuts Geld vermehren steht, steht EG für eigenes Geld vermehren. Wenn du in einer Genossenschaft Mitglied bist, bist du Mitinhaber einer Bank. Auch wenn du vielleicht nur ein 30.000stel, ein 50 oder 100.000stel dieser Bank besitzt, ist es doch in den Genen dieser Bank, nicht bei allen, aber bei sehr, sehr, sehr vielen, verankert, dass dein Nutzen als Mitinhaber der Bank im Vordergrund steht. Und die haben gar keinen Gewinnmaximierungsanspruch, sondern eigentlich nach Satzung einen Nutzenmaximierungsanspruch. Da steht nämlich drin, dass der Zweck dieser Genossenschaft ist, die Mitglieder und Kunden wirtschaftlich zu fördern. Das mag im Zweifel nur Makulatur sein, aber ganz oft, und da zumindest mal bei den Banken, die ich begleitet habe, ist es so, dass das Berater wirklich nutzen, sich in den Dienst des Unternehmers zu stellen. Natürlich ist es am Ende immer die persönliche Haltung des Beraters, was aus der Qualität der Beratung wird. Aber wenn einfach der Rahmen schon mal stimmt und es gar nicht darum geht, dir möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern dich wirtschaftlich zu fördern, dann hast du einfach mal, finde ich, einen großen Unterschied im Kontext der Bank, in der Haltung. Das Gleiche gilt für die regionalen Sparkassen. Die haben einen regionalen Förderauftrag. Also das nützt uns ja jetzt im ersten Mal noch nicht so viel, aber ich glaube von der Grundhaltung zu sagen, mit welchen Banken mag ich denn mich beschäftigen, wo ist denn die Augenhöhe so zumindest theoretisch möglich, dass ich mich wohlfühle. Deswegen würde ich einfach mal diesen Sensibilisierungspart Nummer 2, also der eine war, suchst du einen strategischen Partner oder eine Abwicklungsbank und der zweite war, achte mal auf die Rechtsform, dass du zumindest mal von der Grundausrichtung vom Grundtypus der Bank eine Bank findest, die sich dem Mittelstand verpflichtet und deinen Zielen committed fühlt. Das erste, was ich dir als Beispiel mal mit auf den Weg geben mag, ist eine Geschichte, die mag sich banal anhören, aber ich mache sie mal gerne an einem Beispiel fest. Ein weiterer Tipp ist, wenn du zu einer Bank gehst, dann finde ich es immer wichtig, dass du darauf bestehst, dass du deine langfristigen Ziele erzählst, auch wenn der Banker oder die Bankerin nicht danach fragt. Und dazu mag ich dir ein Beispiel geben, was natürlich wie die fast alle Beispiele live erlebt in einem Kundenfall war. Da kam eine Kundin, die rief an und sagte, hätte gerne einen Termin. Sie würde sich gerne um die Finanzierung eines Renault Kangoo über 3.900 Euro, ein gebrauchtes Auto, kümmern. Die Unternehmerin war 53 Jahre alt, war seit 3 Jahren selbstständig. Und dann fragt man sich ja zuerst, auch mal aus Banksicht oder auch aus Unternehmersicht, hallo, was soll denn das werden? Also da hast du eigentlich schon den roten Punkt bei so einer Anfrage sofort schon auf der Akte. Es wird umso skurriler, wenn man weiß, dass die Unternehmerin zum Zeitpunkt des Anrufs 30.000 Euro auf dem laufenden Konto hatte und mit ihrer frischen Selbstständigkeit tatsächlich im Jahr 80.000 Euro verdiente. Und dann fragt man sich natürlich, warum will die denn jetzt 3.900 Euro finanzieren? Die junge Beraterin war coachable und hat sich auf das Thema eingelassen und natürlich, wir machen den Weg frei, die Unternehmerin gefragt, so, das ist immer eine Empfehlung, die ich immer ausspruche, sag, mach mal gib die Auswahlfrage. Und dann hat sie die Unternehmerin gefragt, über was soll man dann heute reden? Nur über die Finanzierung von 3.900 Euro, Klammer auf, Klammer zu, die ich im Moment gar nicht verstehen kann. Oder wollen wir aus diesem Vorhaben Renault Kangoo kaufen, schauen, dass wir auf Dauer das meiste für sie rausholen? Und dann hat natürlich die Unternehmerin logischerweise gesagt, ja logisch, ist natürlich das meiste für sie rausholen, warum fragen sie denn das? Und dann hat die Beraterin das begründet und hat gesagt, wenn ich das gesamte Bild verstehe, dann weiß ich auch, wo ich die einzelnen Puzzlesteinchen hinschiebe. Wenn ich aber nur einen Puzzlestein sehe, wie soll ich denn aus dem gesamten Bild für sie die richtige Entscheidung ableiten? Das hat sie sehr gut dargestellt und dann, ich mache es ein bisschen ausführlicher, damit ihr das nachvollziehen könnt. Und dann hat sie gefragt, wo soll es denn hingehen? Und dann sagte die Frau, dass sie mit ihren Transportfahrzeugen in Lizenz für einen großen, ja, kann man ja nicht im Detail verraten, aber sagen wir mal, für Firmen fährt, die sehr viel Ausliefervolumen im Lizenzvertrag haben. Und die verteilen ihre Liefergebiete die verteilen diese Lieferung auf Liefergebiete und die Frau hatte 3 Liefergebiete und fuhr da im Moment schon mit 3 Sprintern und entsprechend angestellten Menschen rum. Und jetzt erzählte sie, dass sie von einem Kollegen, der in Ruhestand geht, ein 4. Gebiet übernehmen konnte. Und bevor sie da jetzt 30.000 Euro für einen neuen Sprinter ausgibt, hat sie überlegt, sie kauft sich erstmal einen gebrauchten Renault Kangoo. Da fährt sie jetzt mit und gibt ihren Sprinter an einen Fahrer ab. Also jetzt auch wieder für die Bank zurück, wenn die erst verstanden hätte, 3.900 Euro wäre die wirkliche Geschichte, wenn man Unternehmer verstehen will, zu sagen, eigentlich geht es ja um die Expansion von 3 auf 4 Liefergebiete und eigentlich ist die Investition 30.000. Das wäre ja das, was auf dem Konto gewesen wäre, dann wäre das ja platt. Dann hat die Beraterin natürlich weiter gefragt und gesagt, ja, wenn Sie es aussuchen könnten, wo würden Sie denn in 5 Jahren stehen wollen? Und dann sprudelte die Unternehmerin, und das ist auch eine wichtige Frage, dass die gestellt wird, und ansonsten bestehe darauf, dass du erzählst, wo du in 5 Jahren stehen möchtest. Dann erzählte die Kollegin, also die Unternehmerin sagte, ja, es gehen ja noch mehr meiner Kollegen in Ruhestand und die nächsten Jahre kann ich wahrscheinlich in Summe noch einige Gebiete übernehmen, sodass ich dann 12 Gebiete hätte und kann da mit 10 Sprintern wirklich flächendeckend hier um unseren Standort rum, kann ich die entsprechenden Kunden bedienen. Und außerdem bräuchte sie dazu noch eine Lagerhalle, die wüsste sie auch schon, wo die steht und die würde sie gerne auch kaufen. Die Frau ist 53, also die hat noch Schmackes. Also wenn wir das mal überlegen, eigentlich war die Anfrage 3.900 Euro für gebrauchten Renault Kangoo nicht so besonders spannend. Und am Ende geht es um 10 Sprinter, also 300.000 Leasingvolumen und den Kauf einer Halle für nicht ganz 200.000. Und worauf ich raus will, hätte die jetzt nicht nach dem Ziel gefragt, dann wäre es doch naheliegend gewesen, die mehreren tausend Euro einfach vom Konto zu nehmen und den Bedarf an Autos einfach zu decken. Wenn die aber dann in 2, 3 Jahren die Halle hätte finanzieren wollen, dann war das Eigenkapital weg. Dann ist es in Autos verteilt und dann aus Banksicht auch nicht mehr beleihbar. Und deswegen war das wichtig zu sagen, da wird noch eine Halle gekauft, da werden wir mal Eigenkapital brauchen, weil Gewerbehallen haben jetzt nicht so den, oft nicht so den inneren Wert, dass man die jetzt zu 100% gerne beleiht. Da machen Banken sinnigerweise Abschläge. Und deswegen war es enorm wichtig, dass die Frage nach dem Ziel gestellt wurde, weil ansonsten hätten die einfach das Eigenkapital verbrannt. Und so konnte die junge Beraterin ja eine schlüssige Lösung präsentieren, sukzessive der Frau den Rücken frei halten, die Autos nach und nach finanzieren, leasen beziehungsweise und dann eine richtige Bankfinanzierung für die zu kaufende Gewerbehalle machen und da auch noch, die ist zwar schon 53, aber dann auch noch zum Beispiel aus nicht bezahlten Steuern, Klammer auf, Klammer zu, über eine Rürup, diese Einzelunternehmerin, auch noch die Altersvorsorge von der Steuer absetzen und die Steuerrückflüsse für eine sehr schnelle Tilgung nutzen. Das hätte online vermutungsweise kein Algorithmus dieser Welt erfragt. Das war eine sehr coole Lösung, die nur deswegen funktioniert hat, weil die Beraterin sich auf das Coaching eingelassen hat, nach dem Ziel gefragt, nach dem Langfristziel, nach dem Idealziel gefragt und dann im Einzelfall wirklich konzipiert hat, was da rauskam. Und wenn man dann in 10 Jahren eine Halle von 200.000 Euro abbezahlen kann aus nicht bezahlten Steuern, legal, weil die Rürup-Rückerstattung aus der Steuer, man kann ja 90% steuerlich ansetzen, dann die Halle tilgt, dann hat sie nicht nur eine sehr günstig finanzierte Halle, sondern auch noch eine Zusatzrente aus dem, was sie da erwirtschaftet. Und das sind so Sachen, die gehen online einfach nicht. Da braucht man Berater, die mitdenken. Also der eine erste Tipp wäre mal alleine aus dieser Story, erzähl du und bestehe darauf, dass wenn du zur Bank gehst und irgendwas finanzieren oder irgendwas anlegen willst, bestehe darauf, dass du dein Langfristziel, und zwar wirklich in Perspektive 3, 5, 10, 15 Jahre so darstellst, dass der Banker eine Chance hat, das gesamte Bild, wie beim Puzzle, das große Bild am Anfang und nicht die einzelnen Puzzlesteinchen zu sehen, damit die eine Chance haben, dir helfen zu lassen. Also Learning ist immer nach dem Ziel fragen. Du kennst ja die Themen mehr als Geld und Zinsen. Wir machen den Weg frei, weiterkommen als man denkt. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Und auch die sollten für meine Begriffe in die Beratung einfließen, weil wenn das Ziel ist, wir machen den Weg frei, müsste man ja fragen oder fragen lassen, wohin. Wenn das Ziel ist, weiterkommen als man denkt, was ein anderer Slogan war, wäre ja wichtig herauszufinden, was glaubt denn die Bank, wie weit du denn alleine kommst und wie viel weiter würdest du denn kommen, wenn du dich auf ihre Unterstützung einlässt. Und jetzt sind wir wieder bei der Persönlichkeit des einzelnen Beraters. Wenn du diese Brocken einfach mal wirfst und dein Berater steigt drauf ein, dann hast du ja eine gute Chance zu testen, ob er einfach nur schnell abwickeln will, damit er möglichst wenig Ärger auf dem Tisch hat. Solche Menschen mag es geben. Aber die meisten haben eine Ehre und sagen, wenn das Ziel ist, dann will ich auch eine bessere Lösung. Und in der Regel kannst du die mit Zinsen oder ein bisschen falschen, da gewinnst du nichts. Also das ist so der Punkt zu sagen, gib ihm die Chance oder ihr, dass die Berater sich auf deine Ziele einlassen. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Was ist deine unternehmerische Vision? Was ist deine Mission? Hol dir die Berater ins Boot. Mach sie zu deinen Freunden und Verbündeten. Die lieben alle spannende Storys. Das ist deren Elixier. Also nutz das für deine Ziele, indem du als Unternehmer, Unternehmerin spannend auftauchst und dann den Banker dazu gewinnst, mit dir an deinen Zielen zu arbeiten. Aber dafür muss er wissen, wohin und wozu du auf Dauer willst. Da sind wir auch schon bei einem Punkt, woran machst du denn einfach die Auswahl deines Beraters fest? Ich habe für meine Steuerberaterin, die Nadine Abraham, die auch genau aus dem Grund in einem Podcast in den nächsten Folgen auftauchen wird, mal für ihre Kunden ein Webinar gegeben. Wie suche ich mir denn einen gescheiten Banker? Und eigentlich ist es einfach. Das ist ein 3-stufiger Prozess für meine Begriffe.
Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
das Erste, was du machen müsstest, wäre, wenn du eine gute Bank suchst oder einen guten Bankberater, such dir mal die regional verfügbaren Banken aus. Dann gehst du auf deren Webseite und schaust bei Wir über uns oder unsere Beratungsphilosophie, was die denn versprechen. Das ist nicht so schwierig, es ist fast immer das Gleiche. Wenn du dann zur Bank gehst, dann ist das Erste, was du machst, diesen Slogan zu nehmen und zu sagen, hey, das ist cool, habe ich auf der Webseite gesehen, das finde ich ganz toll, und du wirst es in Sekundenbruchteilen im Gesicht des Beraters sehen, ob der ernst gemeint ist oder ob du jetzt so ein bisschen ein Erschrecken siehst, zu sagen, ja, oh Gott, hat die Marketingabteilung hingeschrieben, aber im Tagesalltag ist es bei uns völlig anders. Ein guter Grund, jetzt aufzustehen und wieder zu gehen. Weil wenn es einfach nur Makulatur ist, wirst du mit wenig Wahrscheinlichkeit den Rahmen finden, dass ein Berater sich wirklich für dich ins Zeug legen kann. Wenn der jetzt lächelt und sagt, ja, cool, das machen wir hier, das ist genau das, was wir tun. Super gut, dass Sie es ansprechen. Dann hat der eigentlich schon die erste Hürde geschafft zu sagen, cool, da passen jetzt ein interessierter Unternehmer, Unternehmerin wie du und eine engagierte Bank auf der anderen Seite passen jetzt zusammen. Die zweite Hürde, die du da einbauen kannst, ist, den Berater zu fragen. Da gibt es ja diesen Slogan, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Was ist denn Ihr Antrieb als Berater oder Beraterin? Und dann hast du wieder das gleiche Phänomen, wenn die jetzt strahlen und die erzählen, wie cool das ist, sich für Unternehmer einzusetzen und wenn man die kennt und Ziele von über Jahre, vielleicht auch Generationen zu begleiten und stolz darauf zu sein, was man alles gemeinsam bewegt hat, dann hast du wahrscheinlich einen Freund gewonnen oder Freundin gewonnen. Wenn auch hier wieder dieses Zurückzucken, es wird einfach vorkommen, da wird sich irgendwie ein natürlicher Mix im Markt ergeben. Und wenn du merkst, das fällt jetzt nicht auf fruchtbarem Boden, dann ist es der zweite Grund, den Kaffee auszutrinken und zu gehen. Oder der zweite gute Grund, sich zu freuen, zu sagen, hey, das wird cool, da stimmt schon mal der Rahmen der Bank und es stimmt schon mal die Einstellung des Beraters, das wird eine coole Zusammenarbeit. Und die dritte Hürde, die ist vielleicht ein bisschen diffizil, aber ich würde sie trotzdem so einbauen, ist die Frage nach der sogenannten Kompetenz, Kreditkompetenz, also zu Deutsch. Was darf denn der Berater alleine entscheiden? Wann braucht er denn Vier-Augen-Prinzip? Wann geht das Kreditthema in den Vorstand und wann in den Aufsichtsrat? Also wenn der dann sagt, ich habe eine Einzelkompetenz von 50.000 Euro, dann würde ich den nächsten Kredit, ich habe nur mal so als Zahl, eher nicht, also wenn es irgendwie machbar ist, dann weißt du, wenn du für 49 was hast, das kann der Berater selber durchwinken und ab 51 muss dir jemand Zweites fragen. Und wenn du das weißt, dann kannst du einfach deine Unterlagen und deine Aufbereitung und das einfach im direkteren Dialog, dann weißt du, redest du mit Fritz oder mit Fritzchen, musst du gleich die anderen nur mit dazu holen und dann hast du einfach eine Größenordnung, an der du weißt, wo du bist. Also Leitbild der Bank, Antrieb des Beraters und dessen Kompetenz wäre das zweite Thema. Dann gibt es viele Unternehmer, die meinen, es wäre gut, an der Kondition zu feilschen. Ich kann das nachvollziehen, wenn man die Bank nur für Zahlungsverkehrsdinge nutzt, die man billig und einfach und online an jeder Ecke kriegen kann. Weil wenn du keine Zusatznutzen hast gegenüber irgendeiner digitalen Online-Lösung, warum sollst du denn mehr bezahlen wollen? Das ist völlig nachvollziehbar. Das ist aber in der Regel nicht der Anspruch der Berater, sondern meistens sind die Berater geworden, zu Recht, weil sie einen hohen Qualitätsanspruch an ihre Lösung haben. Und wenn man sich die kaputt machen will, dann muss man nach billigen Konditionen fragen. Und wenn man den Berater zum Freund haben will, dann macht es viel mehr Sinn zu sagen, der hat diesen Anspruch und ich zahle auch mal einen Cent oder drei oder fünf oder was auch immer mehr, weil der wird mir auf Dauer viel mehr rausholen, als was ich hier auf dem kurzen Weg gespart habe. Und natürlich leben die alle, haben die ihre Zielerreichungen und das ist auch völlig in Ordnung, wenn die Zusatzdinge verkaufen, weil die einfach passen. Und weil das Sinn macht, es ist nicht in Ordnung, wenn einfach was verkauft wird, damit es weg muss. Und deswegen ist wichtig, rauszukriegen, was wir eben gefragt, was der Antrieb des Beraters ist, um deine Haltung und die des Beraters, der Beraterin auf ein Level zu kriegen. Also wenn du hörst, dass die Bankberatung sagt, mein Anspruch ist einfach immer aus dem Gesamtkontext die beste Lösung für sie rauszukriegen, dann hast du unterm Strich immer mehr Geld verdient, als hättest du an der Kondition gekürzt. Und alleine schon das Beispiel, was ich eben erzählt hatte, dass wir, obwohl es eigentlich Altersvorsorge ist, in die Finanzierung einer Gewerbehalle in Rürup einbauen, weil die Frau Einzelunternehmerin war und das für sich einfach grandios rechnete, dann habe ich da schon auch immer mal wieder unterwegs erlebt, dass die Leute sich an den Kopf fassen und sagen, ja, wieso, das eine ist doch Altersversorgen und das nächste ist eine Finanzierung. Und sage ich immer, nee, das ist beides Geld. Und wenn ich das nur im Silo, im Tunnelblick sehe, dann kriege ich für dich Unternehmer nur schlechtere Lösungen. Aber wenn ich das im Gesamtbild sehe, finden wir ziemlich coole Lösungen. Und wenn du von Beispiel eben von 200.000 zu finanzieren der Halle 190.000 von der Steuer zurückkriegst, weil du das geschickt gemacht hast, ja, dann ist das, was willst du denn da noch über, da kannst du jeden Zins bezahlen. Solche Hebel kriegst du halt nur, wenn der Berater für dich mitdenkt. Und wenn du dem auf den Keks gegangen bist, weil du an der Kondition permanent rumnörgelst oder weil der nie billig genug ist oder weil du ihn nicht arbeiten lässt, dann hast du leider einen Freund verloren. Also von daher ist ein Tipp zu sagen, mach den Berater zu deinem Freund. Nächster wichtiger Punkt ist, wenn wir mit der Bank darüber gesprochen haben, wo du hin willst. Also wir machen den Weg frei und fragen auch, wohin und dem Antrieb auch, wozu. Dann macht es natürlich Sinn, irgendwo festzumachen, was sind denn die Erfolgsfaktoren, um da anzukommen. Jetzt bin ich ja nicht ein wenig unstolz darauf, dass ich an dem sogenannten VR-Finanzplan Mittelstand aus Unternehmersicht sehr massiv mitgestrickt habe und die allerersten Pilotbögen, Unternehmerdialog, Mittelstandsdialog, das, was der BVR, der Bundesverband Volks- und Raiffeisenbanken, damals rausgegeben hatte, stammte, ich würde mal sagen, zu ungefähr 90% von mir, hat sich zwischendurch, haben sich ja Millionen von Leuten da eingeklinkt. Aber die Grundhaltung ist die gleiche geblieben. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, wie beim Autofahren weißt, du hast dein Navi eingestellt, dann hast du ja ein Armaturenbrett, um zu gucken, reicht der Sprit, sind alle angeschnallt, dann hast du ja eine gewisse Kontrolle darüber, ob das, was du davor hast, mit Stauanzeiger und, ob du überhaupt da wahrscheinlich in der Zeit ankommst, wo du das gerne hättest. Und übertragen auf das Thema Unternehmerfinanzierungen und Finanzen gibt es da das Thema genossenschaftliche Beratung bei den Genossenschaftsbanken und bei den Sparkassen, ein ähnliches System. Die sind alle ungefähr gleich, es hängt für meinen Begriff im Wesentlichen an der Haltung des Beraters, ob das lebt, die Systeme können das. Und dann macht das natürlich Sinn, dass du eine Rückmeldung von der Bank einforderst, inwieweit die denn sehen, dass du mit dem, was aktuell an Erfolgsfaktoren ausgeprägt ist, deine Ziele erreichst. Und ich mache es jetzt mal wieder an dem Beispiel der genossenschaftlichen Banken. Da hast du zum Beispiel, dort nennen sich die Erfolgsfaktoren Beratungsthemen. Und das eine davon ist Management und Führung, ein anderes Liquidität und Zahlungsverkehr, ein drittes Investition und Finanzierung, ein viertes Risiko und Absicherung, ein fünftes Mitarbeiter und Vorsorge und ein sechstes Vermögen und Eigenkapital und ein siebtes private Ziele und Wünsche. Oft auch in Form eines sogenannten Finanzhauses dargestellt. Und es wäre gut, wenn du mit deiner Bank, sagen wir mal, je nachdem, wie schnell dein Unternehmen wächst, wenn du einfach dort ein Feedback einforderst zu diesen Themen. Die können wir jetzt jedes einzelne sehr tief vertiefen. Aber ich mache es mal an einem Beispiel. Wenn du zum Beispiel sagst, was viele Unternehmer tun, zu sagen, mein Ziel wäre, dass es einfach weiterläuft, so wie es jetzt ist, dann würde es ja Sinn machen, sich die Frage zu stellen, wenn man jetzt zum Beispiel so eine BWA, betriebliche Auswertung oder einen Jahresabschluss von dir anguckt, sich die Frage zu stellen, geben denn die Faktoren, die ich eben gesagt hatte, geben die denn das her, dass alles so bleibt, wie es ist? Management und Führung, passt dein Firmenkonzept einfach zu diesem Ziel, alles soll so bleiben, wie es ist. Liquidität und Zahlungsverkehr, wenn alles, ich sage mal Liquidität, wenn alles überall 2% Inflation teurer wird, aber du einfach da bleibst, wo du stehst, dann stellt sich ja die Frage, wie willst du denn das puffern? Und wenn der Berater dich dann fragt, naja, mit welchen Kostensteigerungen rechnen sie denn? Und du sagst, ja, klassischerweise 2, 3, 4% im Jahr schlagen meine Kosten um meine Lieferanten auf die Preise auf. Und der Berater würde dann weiterfragen, und wie viel von den, sagen wir mal, der hätte eine Million Umsatz und der hätte 3% gesagt, wie viel von den 30.000 Euro können Sie denn an den Markt weitergeben? Und du sagst, naja, Akle, die Hälfte meiner, ich mach's jetzt vereinfacht, die Hälfte dieser 30.000, das ist einfach im Wareneinkauf, da kommt eine neue Preisliste und die gebe ich an meine Kunden weiter. Und wenn der Berater da fragt, wird die andere Hälfte, Personalkosten und Co., ja, das sind dann aber 15.000, wo nimmst du die denn her? Und wenn der Berater dann fragt, ja, zum Thema Management und Führung, wie wollen Sie das denn kompensieren? Wie haben Sie denn Ihr Konzept angepasst? Spätestens jetzt wird klar, dass damit alles so bleibt, wie es ist, man eigentlich alles anpassen muss. Und wenn er jetzt mit dir gemeinsam auf die Suche geht und sagt, Management und Führung, wo finde ich 15.000 Euro? Liquidität und Zahlungsverkehr, wo finde ich 15.000 Euro? Investitionen und Finanzierung und so weiter, wo finde ich 15.000 Euro? Bis zur Frage private Ziele und Wünsche. Und du sagst, ja, alles soll so bleiben, wie es ist. Und dann sagt er auch wieder, die Inflation setzt ja bei ihrem Gehalt nicht aus, nur weil sie es so gerne hätten, dass alles so bleibt, wie es ist. Also machen wir eine glatte Zahl, du hättest 100.000 Gehalt und du würdest nicht 2% im Jahr erhöhen, dann vereinfacht rückwärts gerechnet, 98, 96, 94, wie auch immer, die Frage, wann machst du keinen Urlaub mehr oder wo nimmst du das nicht angepasste Wachstum denn her? Und das geht dann sehr schnell, dass man sich bei einer Immobilie, würde man sagen, Renovierungsstau, dass man sich plötzlich so reaktiv zurückzieht und denkt, das würde einfach so gut gehen. Und der gute Banker nervt dich einfach an der Stelle, indem er die Frage stellt, ich nehme das ernst, alles soll so bleiben, wie es ist. Was muss ich alles ändern, damit es so bleiben kann, wie es ist? Also nimm das nicht als Gegängel, und wenn er denn Produkte, Lösungen, Konzepte aufzeigt, wie du das schaffst, dann macht es natürlich auch sehr viel Sinn, dass du die am Stück bei ihm nimmst und nicht dann sagst, ah ja, das müsste ich aber bei meinem Kumpel umsetzen, das mache ich da, weil warum soll der sich denn jemals wieder für dich engagieren? Das macht er einmal, und das ist die 3-in-1-Lösung, dann macht er die das erste, einzige und letzte Mal. Also von daher, gewinnen die Leute zu deinen Freunden, macht schon Sinn. Letzter Tipp. Nee, vorletzter. Wir werden noch einen Podcast haben, das meine ich mit dem vorletzten. Wir werden noch zum Thema Risiko und Absicherung dauert dreiviertel Stunde, einen Podcast haben, warum ich das für absolut essentiell halte, dass du deine Absicherung dort machst, wo du auch die Finanzierung laufen hast. Ich habe da auch sehr viele Beispiele eingebaut, warum das sinnvoll ist. Ein anderer Punkt ist, und das ist der letzte in diesem Podcast, dass ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das Ping-Pong zwischen Bank, Steuerberater und dir als Unternehmer zu beenden. Ich mache als Zeichen immer ganz gerne die Raute von Angela Merkel, nur diesmal sind die Ecken anders besetzt. Ich glaube, wenn man so einen Dreieck hat zwischen Unternehmer, Bank und Steuerberater, dann ist es ganz oft so, dass wir als Unternehmer genau durch dieses Loch durchfallen und ganz viele Synergien nicht nutzen. Weil manche Leute wie ich haben Spaß an dem Thema Finanzen und ganz viele Unternehmer, die ich kenne, haben den nicht. Und wenn man dann, ich sag mal, ein bisschen unleidlich mit der Bank über Dinge redet, wo man schon keinen Bock drauf hat, und dann auch noch mit dem Steuerberater über Dinge redet, wo man keinen Bock drauf hat und die man am Ende auch nicht wirklich immer verstehen kann, dann ist es für uns Unternehmer immer schwierig, da den Nutzen rauszuziehen. Und ein Ding, ein wirklich, 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 wirklich wichtiger Punkt ist, sorg dafür, dass du mit allen beiden gleichzeitig zusammensitzt. Also, dass du, je nachdem, wie dein Wachstum ist, alle 1, 2, 3 Jahre einen Termin machst, und wenn dir einer dafür eine Rechnung schickt, ist das auch völlig in Ordnung. Und du mit Steuerberater und Bank zusammensitzt und darüber redest, wo du hin willst. Ich habe, glaube ich, in einer Podcast-Folge das mal erzählt von dem Unternehmer, der auf die Frage, wo willst du denn stehen, die Antwort gab, in 15 Jahren barfuß am Strand. Und der Berater fragte, wo? Und der Unternehmer sagte, egal, Hauptsache warm. Und gut, der verdiente gut. Da wird die Frage, ja, was brauchst du denn da? Ja, 20.000, was im Jahr? Nee, im Monat. Also der verdiente wirklich sehr gut. Und am Ende hatte ich dann die Frage nach der passenden Rechtsform gestellt. Ich mache das jetzt ein bisschen kurz. Und der hatte ein zu versteuerndes Einkommen von nicht ganz 500.000 Euro. Und ich hatte dann gemeint, dass alleine die in anderen Rechtsformen anders bezahlten Steuern ungefähr 3 Millionen wären, die er am Strand ausgeben könnte, und die Frage gestellt, mal angenommen, sie hätten das geändert, könnten sie die 3 Millionen am Strand brauchen? Dann hat er natürlich beide Hände in die Luft gerissen mit Victory-Zeichen und sagt, ja, logisch. Aber warum hat denn mein Steuerberater das noch nicht gesagt? Sag ich, weil sie wahrscheinlich mit ihm darüber noch nicht geredet haben. Und jetzt sitzen wir hier zusammen in der Bank und der hört das erste Mal, dass sie in 15 Jahren verkaufen wollen, obwohl sie sich seit 20 Jahren kennen. Und ihr Steuerberater hat es auch noch nie gehört. Aber wenn sie beide zusammen an den Tisch setzen würden, regelmäßig, und sagen, mein Ziel ist, mit 55 den Hammer fallen zu lassen, ich würde gern barfuß am Strand stehen, ich hätte gern 20.000 Euro im Monat und ich hätte das gern, in welchen Randbedingungen auch immer. Und ihr beide macht euch jetzt bitte mal den Kopf, wie wir das am geschicktesten finanziell, finanzierungstechnisch, alles bezahlt, alles safe, alles sicher und steuerlich, alles safe, alles sicher, alles clean, in den richtigen Rechtsformen, in den richtigen Bahnen haben. Und die beiden haben dann ein gemeinsames, nämlich dein Ziel, dann hast du eine gute Chance, die ist nicht 100, aber die ist deutlich höher als 0, dass die gemeinsam an deinem Ziel arbeiten. Und wenn man das nur bei sich im Kopf hat und die anderen beiden mit ihrem Know-how, ihrer Expertise und in der Zusammenarbeit nicht für sich nutzt, dann kostet dich das einfach am Ende eine Schweinekohle. Und ob du bei den 3 Millionen von dem Fall eben noch ein paar Nullen abziehst, auch wenn es nur 3.000 oder 30.000 oder 300.000 zu viel ausgegebenes Geld an der falschen Stelle ist, in dem Fall war es ja der Fiskus, aber das spielt ja gar keine Rolle, wer das kriegt, du musst dafür arbeiten. Und wenn du die Synergie nutzt, indem du wirklich alle Jahr, zwei, drei mit Steuerberater und mit Bank zusammen an deinen Zielen arbeitest und die eben versprochene besprochene Rückmeldung holst zu sagen, und wie weit stehe ich denn aus eurer Sicht bei diesen Themen aus dem Finanzplan, dann hast du eine gute Chance, wirklich systematisch Puzzlesteinchen für Puzzlesteinchen dein Bild zu erfüllen. Und damit mag ich auch die heutige Folge dann abschließen und mal zusammenfassend sagen, also einer der wichtigen Tipps ist, überleg dir, wofür du die Bank nutzen willst, nur für Zahlungen, Kredite, dann ist es egal, nimm irgendwen und dann billig. Oder als strategischen Partner, der dir hilft, deine Ziele besser zu erreichen, dann ist es extrem wichtig, den passenden Partner auszuwählen, satt zu machen und dafür zu sorgen, dass der für dich auch in der Bank kämpfen kann. Sprich mit Tipp Nummer 2, sprich mit der Bank und deinem Steuerberater deine Ziele, deine Interessen ab und sorg dafür, dass die für dich arbeiten und nicht du für deren Ziele, sondern die für deine Ziele. Du zahlst ja beide und die haben auch beide Interesse daran, ihr Know-how und ihre Expertise auf die Straße zu kriegen. Und deswegen Tipp 3, mach alle 1, 2, 3 Jahre einen gemeinsamen Termin mit deiner Hausbank und deinem Steuerberater und committe oder verpflichte sie auf deine Ziele und die passende untereinander Zusammenarbeit dazu. Ich glaube, wir lassen es heute mal zum Thema Finanzen gut sein. Ich hoffe, du hast das bildhaft genug aufgenommen und natürlich freue ich mich über Resonanz, über Feedback, über Fragen. Also trau dich ruhig, wenn du da Bedarf hast und gerne Unterstützung brauchst beim Bankgespräch oder bei strategischen Aufbereitungen, dann melde dich gerne. Meine Mail ist ja die ulrich.zimmermann@ulrichzimmermann.info. Wir können das auch gerne, logischerweise ist ja auch immer gerne Thema bei den gemeinsamen Rauszeiten, die mit Heike und Streik einfach im Programm immer, und zwar mal wieder ein paar Tage in den Wald, an den Strand und ins Gebirge führen. Da ist es auch immer gern genommenes Thema und ich glaube, dass wir diese Feindbilder aufgeben müssen und zu gucken, wie finden wir Freunde, die uns helfen, dass wir unsere persönliche unternehmerische Freiheit besser leben. Ich freue mich, wenn du in den nächsten Folgen wieder dabei bist und du von dieser Folge auch wieder einen schönen Mehrwert für dich mitgenommen hast. Also mach's mal gut, ich freue mich, bis bald. Tschüss.
Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge, auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge, macht's gut, bis bald, ciao.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.